23 Uhr.
Die Nachrichten mit Kerstin Bonn. Guten Abend.
WDR aktuell.
Die Vereinten Nationen haben sich zu den massiven Angriffen zwischen Israel und dem Libanon geäußert. UNO-Generalsekretär Guterres sagte, er sei zutiefst beunruhigt über die eskalierende Situation und die vielen Opfer im Libanon. Das israelische Militär hat dort hunderte Ziele angegriffen. Das hat bei vielen Menschen Panik ausgelöst, beschreibt Simon Riesche in Beirut für WDR aktuell.
Heute, und das zeigt dieser Tag, und das ist wirklich dramatisch, sehen wir nochmal eine große Fluchtbewegung aus dem Süden des Libanon heraus. Also wirklich viele Menschen, die offenbar jetzt erst wirklich den Zeitpunkt sehen, ihre Heimat zu verlassen, weil sie Angst haben vor einer weiteren Eskalation, möglicherweise auch vor einer Bodenoffensive, aber eben vor allem erstmal davor, Opfer von Luftschlägen zu werden. Viele sind auf dem Weg hier nach Beirut, wo sie nach Sicherheit suchen. Aber auch hier gibt es natürlich Gebiete, die alles andere als sicher sind.
Einen Tag nach der Landtagswahl in Brandenburg hat die SPD als Wahlsieger heute schon Einladungen zu Sondierungsgesprächen ausgesprochen. Der Landesvorstand kündigte an, mit zwei Parteien sprechen zu wollen, mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht und mit der CDU. Erste Gespräche könnte es schon Ende dieser Woche geben. Die Verkehrsminister der Länder haben sich auf den künftigen Preis für das Deutschlandticket geeinigt. Es soll ab Januar 58 Euro pro Monat kosten. Das sind 9 Euro mehr als bisher. Vorher war wochenlang über den neuen Preis gestritten worden. Unter anderem Bayern hatte einen noch höheren Preis verlangt. Die Plattform Telegram hat einen Kurswechsel bei der Herausgabe von Nutzerdaten angekündigt. Telegram-Chef Durov hat angekündigt, dass IP-Adressen und Handynummern in Zukunft weitergegeben werden könnten, wenn Gerichte das anfordern. Bisher hatte die Plattform das fast immer verweigert. Dass sich das jetzt ändern soll, liegt wohl an Ermittlungen gegen den Telegram-Chef in Frankreich.
WDR aktuell. Aus der Region.
Die Sanierung der Autobahn 3 zwischen Oberhausen und Emmerich geht in die letzte Phase. Seit April wird auf einer Strecke von mehr als 80 Kilometern neuer Asphalt aufgetragen. Christian Zenz, WDR Duisburg.
Es ist aktuell die größte Autobahnsanierung Deutschlands. Das Mammutprojekt wird morgen im Bereich Rees am Inkeln fertig sein. Ab Mittwoch geht's noch einmal zwischen Emmerich Ost und Rees zur Sache. Insgesamt sind dann 220.000 Tonnen Asphalt verbaut worden. Gesamtkosten 38 Millionen Euro. Das große Verkehrschaos blieb aus, auch weil während der Fußball-EM und der Sommerferien nicht gebaut wurde. Ab kommenden Montag soll der Verkehr auf der A3 zwischen Oberhausen und Emmerich wieder reibungslos fließen.
Das Wetter in Nordrhein-Westfalen, in der Nacht meistens trocken bei 14 bis 8 Grad. Morgen wechselhaft mit Regen, in Paderborn bis 18 Grad, in Bedburg 19 und in Bocholt bis 20 Grad. Auch am Mittwoch gibt es Regen bei bis zu 18 Grad. Das war WDR aktuell.
WDR 2, Verkehrsservice.
Hier nochmal der Falschfahrer auf der A2 Hannover-Dortmund zwischen Hamm-Üntrop und Dortmund-Nordost. Da kommt euch ein Fahrzeug entgegen. Bitte fahrt äußerst rechts und überholt nicht. Und bitte in beiden Richtungen da vorsichtig fahren. Und hier noch die beiden Sperrungen, die wir haben. Die A3 Oberhausen Richtung Arnheim ist zwischen Wesel und Hamminkeln wegen Bauarbeiten bis zum morgen Mittag dicht. Und die A565 Bonn-Meckenheim ist zwischen Kreuz Bonn-Nord und Bonn-Poppelsdorf wegen Brückenarbeiten bis Ende September in beiden Richtungen gesperrt. Und mehr Meldungen habe ich nicht. Ich wünsche euch allen unterwegs auch weiter eine gute Fahrt.
Hier ist WDR 2 Pop mit Michael Gebhardt.
Hallo zusammen, wir sprechen hier gleich über einen Leonard Cohen Podcast und wir hören direkt Kunks mit This Girl.
WDR 2. Zusammen sind wir der Westen.
Thank you. These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never find
Zusammen sind wir der Besten.
Chaperone ist das. Sehr vielversprechende junge Sängerin, wird in Staaten drüben gerade mega gehypt. Good Luck Babe haben wir gehört. Toller Song von ihr, wie ich finde. Wieder zwei Pop hier. Am Samstag, da wäre Leonard Cohen 90 Jahre alt geworden und deshalb gibt's einiges über ihn gerade so aktuell. Zum Beispiel eine Serie in der ARD Mediathek heißt So Long Mary Ann, also wie ein Song von ihm. Was zum Anschauen. Es gibt aber auch was zum Hören. Und zwar den Podcast So Long Cohen, Beautiful Loser und Weltstar Leonard Cohen heißt der. Ulrike Thoma, WDR Musik, WDR 2 Musik, hat für uns mal reingehört.
Suzanne, Hallelujah und So Long Marian, die hat doch jeder schon mal irgendwie gehört. Wahrscheinlich sogar selbst gesungen. Suzanne takes you down. Leonard Cohen ist einer der meistgehörten und meistgecoverten Musiker. Vielleicht auch einer der meistgesungenen. Schon als Jugendlicher schrieb Cohen traurige Texte. Das war in den 60ern, da war er Mitte 20, wollte Dichter werden und er schrieb an seinen Verleger, er wolle die introvertierten Jugendlichen, Liebende in allen Stadien der Pein, enttäuschte Platoniker, Pornogucker, Mönche und Papsttreue erreichen. Aber erstmal wollte er dem Regen, erst in Kanada, dann in London entkommen und ging nach Griechenland. Vom Erbe seiner Oma kaufte er ein Haus auf der Insel Hydra für $1,500. Da traf er Marianne Ihlen. Jeder, der Cohen kennt, kennt sie.
Wie sah er aus?
Oh, er war schön.
Hab gesehen, Bilder erlernen da mal.
Oh, er war schön.
Er war flott.
Er sah gut aus.
Hans ist helle Icke. Hans so ist in der Welt.
Er fand auch nicht, dass er irgendwie gut aussah. Wir hatten beide Probleme.
Bist du wild, oft für den Speil, für wie ich gut. Lüt bei mir war die da so.
Marianne Ihlen hat erstmals in diesem Interview, das eine norwegische Radioautorin mit ihr geführt hat, über ihre Zeit mit Leonard Cohen gesprochen. Das war Mitte der 2000er fürs norwegische Radio. Der melancholische Dichter soll empathisch gewesen sein. Er hatte Witz und Charme. Das erzählt der kanadische Cohen-Biograf Ira Nadel. Er hat ihn in den 90ern kennengelernt.
Someone named Leonard Cohen wants to talk to you.
Jemand namens Leonard Cohen möchte mit mir sprechen. Ein ziemlich häufiger Name damals. Ich dachte mir also nichts dabei.
So I call this number and Leonard's answering machine.
Ich rufe also diese Nummer an. Und Leonards Anrufbeantworter schaltet sich ein und sagt mit dieser wunderbaren, tiefen Baritonstimme:
Hello friends, I'm not here, call me again. Leonard had an aura around him.
It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I...
Mit Empathie und dieser Aura wurde Cohen zum Superstar. Aber ohne Selbstzweifel war er nie. Vielleicht auch ein Teil des Erfolgs. Auch sein Scheitern erzählt der Podcast, seine Tiefschläge. Und es geht um die Frage, wie Cohen, der Star, der er war, geworden ist.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you?
Als Cohen 2016 starb, zitierte ihn der Musikexpress. Der einzige Moment, in dem man es inmitten all dieser absolut unlösbaren Konflikte bequem aushalten kann, ist der Moment, in dem du alles umarmst und dir sagst, schau, ich verstehe rein gar nichts. Halleluja.
DDR 2.
There was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled.
DDR 2. Zusammen sind wir der Besten.
Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see
days of parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture. You sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart, but you made me look so naive. The way you sold me for parts, you sunk your teeth into me. Bloodsucker, dream crusher, bleed me dry like a damn vampire. Every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Ooh, what a mesmerizing, paralyzing, tragic little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her, 'cause girls your age know better. I've made some real big mistakes.
I've been gazing at the ceiling. It's just me and all my demons. I've forgotten how to sleep anymore. Now it's 3 days till the weekend. I'm already falling asleep and it feels like we've been here before. When you call my name like a holy ghost, oh, oh, when you slide on me and you take control, oh, oh, when you break my heart, leave me out to bleed, oh, oh, I don't wanna feel a fucking thing. 'Cause baby, someday soon I get over you. I'm in this hotel room, waiting like a fool. But I don't wanna talk about it, wanna talk about it. Just because I know that maybe someday soon I get over you. I'm in the melancholy mood, staring at the moon. But I don't wanna talk about it, wanna talk about it, no. Oh, I don't wanna feel a fucking thing. Focus, that my fantasies are hopeless, but it seems like I'm in love with the pain. Now all I'm left with is your sweater and your shit all on my dresser. How am I supposed to smoke you away? When you call my name like a holy ghost, oh, oh, when you slide on me and you take control, oh, oh, when you break my heart, leave me out to bleed, oh, oh, I don't wanna feel a fucking thing.
baby, someday soon.
Clock haben wir gehört. Someday soon.
WDR 2 Verkehrsservice.
Die A3 Oberhausen Richtung Arnheim ist zwischen Wesel und Hamminkeln wegen Bauarbeiten bis morgen Mittag dicht. Und die A565 Bonn-Meckenheim ist zwischen Kreuz Bonn-Nord und Bonn-Poppelsdorf wegen Brückenarbeiten bis Ende September in beiden Richtungen gesperrt. Und mehr Meldungen gibt's nicht. Ich wünsche euch allen unterwegs auch weiter eine gute Fahrt.
Hier ist WDR 2 Pop.
Ich heiße Michael Gebhardt, hallo zusammen. Und hier gibt's gleich den Thaddäus Podcast. Vorher hören wir unter anderem noch diese jungen Damen. Destiny's Child und Emotion.
WDR 2.
A chance made of a plan, but I bet you didn't think that they would come crashing down. No,
you don't have to say what's a thing.
Told me, keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought it.
Don't have to say
what you did.
I already know.
I
found out from him. Now there's just no chance.
You and me.
You'll never be.
And don't it make you sad about it?
Told me you love me. Why did you leave me all alone?
All alone.
Now you tell me you need me. Can you call me on the phone?
Can you call me on the phone?
Girl, I refuse. You must have me confused with some other guy.
Not like them, baby.
Bridges go burn. Now it's your turn.
It's your turn
to cry.
So tell me a rhythm. Go on and just
tell me a rhythm.
Go on and just
tell me a rhythm.
Baby, go on and just
tell me.
The damage is done, so I guess I'll be leaving.
Don't have to say what you did.
I already know.
I found out from him.
There's just no chance.
You and me.
You'll never be.
Don't it make you sad about it?
Yeah.
Justin Timberlake haben wir gehört. Cry Me a River war ein Riesensong von ihm. Und ich schaue mal kurz auf die Uhr. Schon wieder rum, WDR 2 Pop. Das war's für heute. Ich heiße Michael Gebhardt, wünsche euch eine angenehme Nacht. Morgen 20 Uhr können wir uns wieder hören. Und jetzt viel Spaß mit dem Thaddäus Podcast.
WDR 2. Jörg Thaddäus, der Podcast.
Wenn Sie die Worte nicht verstehen, denken Sie daran, dass Frankreich sie liebt. Das hat er gesagt und er hat uns alle gemeint. Emmanuel Macron, Präsident Frankreichs, hat bei seiner Rede im Deutschen Bundestag 2018 gesagt, er hat uns alle lieb. Und jetzt wird sich der eine oder andere von euch sagen, wie echt Liebe? Es fühlte sich aber kürzlich auf dem Campingplatz in der Nähe von Avignon ganz anders an. Bei meinem heutigen Gast geht die Zuneigung andersrum. Der Deutsche, der den Franzosen und Frankreich zugetan ist seit Jahrzehnten. Bei mir ist heute der Offizier der französischen Ehrenlegion und geistiges Oberhaupt des deutschen Nachrichtenfernsehens, Ulrich Wickert. Hallo Uli.
Hallo, guten Tag.
So, jetzt ist Ulrich Wickert heute bei uns bei WDR 2 zu Gast. Der hat so viele Tagesthemen moderiert, aber die hat er ja nicht einfach nur moderiert, sondern er hat ausgestrahlt, Leute, es ist alles ernst, aber wir wollen es aber auch mal nicht so schlimm machen. Haltet mal den Ball flach, die Kirche im Dorf und so weiter. Das hat er alles so nicht gesagt, aber das hat er ausgestrahlt. Uli, wenn du jetzt die Landtagswahlergebnisse siehst der vergangenen Woche, also zuerst in Sachsen und in Thüringen und jetzt tatsächlich in Brandenburg, hättest du da auch ruhiges Mütchen gewartet oder hättest du die Deutschen böse angeguckt aus dem Fernsehen?
Nein, ich hätte die Deutschen nicht böse angeguckt, vielleicht ein bisschen verzweifelt, fragend, was macht ihr da? Und gestern Abend wäre ich ein wenig erleichterter gewesen.
Weil eben das hier passiert ist, Dietmar Woidke, der langjährige, seit 13 Jahren ist er im Amt, Ministerpräsident von Brandenburg, der hat ja gesagt, entweder ihr nehmt mich wieder, aber dann müsst ihr mir die Mehrheit geben, oder aber ich mache nicht mehr weiter. Und damit hatte er Erfolg und er hat darauf gesetzt, hat gesagt, hier Freunde, Sozialdemokraten, die waren ja häufiger schon wichtig.
Das ist wiederum, wie schon so oft in der Geschichte, Sozialdemokraten waren die Extremisten auf ihrem Weg zur Macht gestoppt haben.
Und da muss ich sagen, da musste ich gestern ganz deutlich nicken, auch wenn wir uns ja von eigentlich allem fernzuhalten haben. Aber ich war erst am Samstagabend in der Dortmunder Steinwache bei der Dortmunder Museumsnacht und habe da nochmal angeguckt, welche Leute tatsächlich die Nazis damals Widerstand geleistet haben. Und da ist ja ein Sozialdemokrat nach dem nächsten dabei gewesen. Andererseits, Uli Wickert, ist es natürlich auch ein bisschen dicke, dann gleich zu sagen, hier große Historie, oder fandst du nicht?
Ach ja, ich habe gedacht, was will er jetzt damit sagen? Da weißt du, ich habe dann gedacht, wie das damals eigentlich war. Ja, die Sozialdemokraten, die haben damals das bisschen getan, was sie machen konnten. Aber interessanterweise haben die Kommunisten damals die Sozialdemokraten gebremst. Also das war damals eine ziemlich blöde Zeit.
Aber jetzt sind diese historischen Vergleiche ja ohnehin haarsträubend. Darüber haben wir ja bei WDR 2 unter anderem mit der Historikerin Dr. Heike Görtemarker auch schon gesprochen. Nochmal zurück zu den Deutschen, die gewählt haben. In deinem Buch Salut les Amis, da geht es natürlich immer wieder auch um große deutsche politische Persönlichkeiten. Ist das, was wir im Moment erleben, dass die Ampel auch so angezweifelt wird, hat das mit den Persönlichkeiten zu tun oder sind das vor allen Dingen die in Deutschland viel beschworenen Inhalte?
Es sind Gefühle und Inhalte. Aber ich muss mal eins sagen, es ist ja kein deutsches Phänomen. Was haben denn die Niederländer gerade gewählt? Was haben die denn jetzt für plötzlich politische Mehrheiten? Wie gefährlich ist es denn in Italien? Wer reagiert denn da? Oder in Frankreich mit den ehemaligen Le Pen-Partei, Front National, jetzt Rassemblement National. Also unter die Schweden, die haben ja auch konservativ gewählt. Das heißt, es ist kein deutsches Phänomen, es ist ein europäisches Phänomen.
Gestern Abend große Landtagswahlen, das heißt so groß, nicht vergessen, in Brandenburg leben die Hälfte der Menschen, die im Ruhrgebiet wohnen. Im Ruhrgebiet 5 Millionen oder etwas mehr, 2,5 Millionen in Brandenburg. Und trotzdem hat der FDP-Generalsekretär, der mit seiner Partei schlechter abgeschnitten hat als die Tierschutzpartei, Folgendes hier erklärt.
Hat die Koalition ein gemeinsames Verständnis für die zentralen Fragen in unserem Land, ja oder nein? Und das müssen wir gemeinsam in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen klären. Deswegen habe ich auch bewusst gesagt, ein Herbst der Entscheidungen, denn das können wir nicht permanent nach hinten schieben.
Das ist für einen Schriftsteller, für einen erfolgreichen Schriftsteller, der Ulrich Wickert ist, natürlich schön wuchtig, der Herbst der Entscheidung. Uli, ist das denn so? Ist das ein Herbst der Entscheidung oder denkst du dir, so wie du deine, sagen wir mal, vulgär Schweine am Gang kennst, also politisch aktive, die werden das doch jetzt schön noch weiter durchhalten?
Ich gehe davon aus, dass sie es durchhalten werden. Wenn die FDP jetzt die Koalition platzen lässt, dann ist die Frage, ob es dann Neuwahlen gibt oder eine Minderheitsregierung. Aber auf jeden Fall, die FDP ist dann für immer aus dem Bundestag raus. Und das müssen natürlich diejenigen, die in der FDP entscheiden, die dort Minister sind, müssen das klar im Kopf haben. Wenn wir jetzt sagen, wir lassen diese Ampel platzen, dann sind wir für immer tot. Dann sind wir da, wo wir ein brandenburgisches Verhältnis haben. 0,8% haben sie gestern bekommen.
Und die Grünen haben sich in Brandenburg auch pulverisiert. Die waren im Landtag, die saßen mit in der Koalition mit Dietmar Woidke und die haben 4,2% dann noch bekommen. Was würdest du denn an deren Stelle machen?
An deren Stelle würde ich mal versuchen, etwas milder zu sein. Denn die gelten als die Verbotspartei. Und tatsächlich immer wieder, man darf dies nicht, man darf jenes nicht, man darf jenes nicht. Das ist das, was die Leute nervt, dass man etwas nicht darf. Und ich glaube, das ist mit gerade in den ehemaligen Gebieten, wo die DDR immer alles verboten hat, da kommt das besonders schlecht an.
Und jetzt kommen wir zu denen, die natürlich ein Interesse haben, dass das alles endet, weil sie im Moment gut dastehen. Die Union hat im Moment, also CDU und CSU haben im Moment so viele Prozentanteile, die haben die Wahl in Brandenburg kümmerlichst verloren mit einem Spitzenkandidaten, der auch noch besoffen Roller gefahren ist im Wahlkampf.
Wobei, ist doch menschlich.
Ja, das wollte ich gerade sagen, Uli. Dafür haben wir beide Verständnis, absolut, oder? Dass man darüber nicht den Stab brechen kann, einer leicht angeschickert, wie wir mal sagen, auf dem Roller fährt. Aber trotzdem hat der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gesagt, das muss alles sofort aufhören. Das sagt er jetzt allerdings auch etwas mantraartig.
Wir können nicht ein Jahr mehr warten. Ich sage das an dieser Stelle nochmal, steht mir eigentlich heute nach der Niederlage nicht zu. Aber als Bürger dieses Landes sage ich, wir brauchen schneller Neuwahlen. Wir können nicht ein Jahr so weitermachen.
Wenn das so kommt, wie die CDU sich das wünscht, dann wird Deutschland sauerländisch regiert von einem Mann, der natürlich gelegentlich auch kernige Botschaften parat hat.
Junge Besen kehren gut. Aber die alte Bürste kennt die Ecken.
Uli Wickert hat natürlich Friedrich Merz auch schon gesprochen. Uli Wickert hat in seiner langen Zeit als Journalist so viele Leute getroffen in seinem neuen Buch Salut les Amis. Da werden auch immer solche Sachen gesagt, wie Genscher unterhält sich, glaube ich, mit wem war das noch?
Dumas, mit dem französischen
mit Außenminister. Dumas. Und dann heißt es, ja, dann setzen Sie sich halt dazu. Wo ja. Ich mir denke, im Ernst, wer würde denn das heute jemand machen? Annalena Baerbock würde sagen, ach Herr Wickert, Sie als Journalist sind hier gerade hier, dann wollen Sie mal gut zuhören, was wir hier gerade besprechen. Ist ja auch ein Ding eigentlich.
Ja, aber das war so, dass der Genscher hatte volles Vertrauen in mir als Journalist und der wusste, dass ich auch mit dem Dumas befreundet war, soweit man als Journalist mit einem Politiker befreundet sein kann. Und dann hat er gesagt, setzen Sie sich dazu. Und das war für mich hochinteressant deswegen, weil es gerade in der Zeit der deutschen Einheit war und der Kohl immer sagte, die Oder-Neiße, Grenze, die kann ich erst nach der Einheit garantieren. Der wollte in Wirklichkeit das noch über die nächste Bundestagswahl ziehen. Und der Mitterrand hat gesagt, das muss vorher passieren. So, und Genscher hatte immer gesagt, das machen wir vorher. Jetzt sitzt der Genscher bei dem Dumas und die beiden unterhalten sich auf Deutsch. Und sagen, die setzen sich doch dazu. Und jetzt setze ich mich dazu. Die hatten keine Dolmetscher und so, brauchten die nicht. Und jetzt hörte ich, wie der Genscher dem Dumas sagte, pass auf, du musst dem Mitterrand sagen, dass er das so und so macht und dass der dem Kohl sagt, dieses Arschloch Kohl, hat er immer gesagt. Und ich hätte dies nie verpetzt, wenn Roland Dumas vor 2 Jahren in einem Interview im Journal du Dimanche gesagt hat, der Genscher hat immer von Le Con gesprochen. Le Con, das ist übersetzt das Arschloch. Also das hat mich natürlich schon verwundert, dass der Außenminister über seinen Kanzler als Arschloch spricht zu einem anderen Außenminister, der eigentlich der Außenminister nur eines befreundeten Landes ist.
Warum hat uns in Französisch nie jemand die Ausdrücke beigebracht, die zählen? Weil ich Le Camp las, also die haben sich überhaupt nicht verstanden. Uli, bevor wir das gleich weiter besprechen mit Deutschland und Frankreich, der Friedrich Merz, du kanntest Willy Brandt, du hast mit Helmut Schmidt viel Zeit verbracht, du kanntest Helmut Kohl. Hat Friedrich Merz nach deiner Meinung den Zuschnitt dieser legendären Gestalten, die aber natürlich auch deswegen legendär sind, weil sie nicht mehr leben?
Ich würde sagen, noch nicht. Kohl ist ja auch einer, als er noch nicht Kanzler war, immer die Birne genannt wurde. Und keiner traute dem was zu. Er wurde dann ein großer Kanzler.
Da ist nach deinem Gefühl noch Luft nach oben.
Also viel, sehr viel Luft nach oben, aber da bin ich ja nicht der Einzige.
Hören wir nochmal, weil das natürlich ein großer Moment auch schon wieder war, dass Emmanuel Macron in Dresden auf Deutsch gesprochen hat und er hat so schöne Worte gefunden, wo viele gesagt haben, ach, wir müssten einen Bundeskanzler haben, der auch so reden kann.
Unsere beiden Länder stehen vor großen Herausforderungen, die uns ängstigen. Klimawandel, Polarisierung der Gesellschaft, ein Erstarken der Extreme, wie der Krieg aus unserem Kontinent, Angriffe auf unsere Demokratie. Bei all diesen Veränderungen gibt es aber eine Konstante, die deutsch-französische Freundschaft.
Und weil Uli Wickert so viel getan hat für die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich, für das deutsch-französische Verhältnis insgesamt, ist er zuerst widerwillig, weil er es nicht annehmen wollte, zum Offizier der französischen Ehrenlegion ernannt worden. Uli, und du hast aber nach meiner Meinung mit dem Buch der deutsch-französischen Verständigung nicht nur geholfen, weil du zum Beispiel eine Episode aufschreibst, wo Helmut Schmidt, der Bundeskanzler, die Esel von François Mitterrand beleidigt.
Ja, ich gehe ja auf die ganzen Paarungen ein, weil ich die alle bestens kennengelernt habe. Und der Mitterrand, der verstand sich überhaupt nicht mit dem Schmidt, auch deswegen, weil bei der Wahl, bei der Mitterrand gewonnen hat, aber gegen Giscard stand, Schmidt Giscard unterstützt hat. Jetzt war also Mitterrand schon sehr skeptisch und der Willy Brandt, der war befreundet mit dem Mitterrand und hat gesagt, lad doch mal den Schmidt zu dir für ein Wochenende auf deine Schäferei in Südfrankreich ein. Also fährt der Schmidt für ein Wochenende dahin. Politisch verstehen die beiden sich auch sehr gut. Interessanterweise, das war 81, stellt Mitterrand als allererstes dem Schmidt die Frage, wann kommt's zur Wiedervereinigung? Und der Schmidt sagt, ich bin Raucher, ich habe einen Herzschrittmacher, ich werde vorher sterben. Aber interessant war eben, dass Mitterrand, der sehr geschichtsbewusst war, daran dachte, dass das kommen würde. Und er sagte auch, noch 10 oder 15 Jahre, dann wird es soweit sein. Und er hatte ja recht. So, und dann sind sie auch im Politischen eigentlich sich über in allem einig. So, und jetzt stehen die zum Schluss da in der Landschaft bei der Schäferei. Und da muss man wissen, der Mitterrand hatte zwei Esel, mit denen er immer spielte, mit denen die er kraulte und so weiter. Und seine Frau sagte immer, wie kann ein großer Staatsmann so kindisch sein und mit diesen Eseln? Und der liebte die. Und da stellte sich dann Schmidt hin, guckte die Esel an und sagte, Esel und Philosophen, das ist das Gleiche. Und Mitterrand dachte, wie schön er das sagt. Und dann sagte Schmidt, Stieren von sich vor sich hin und denken nichts. Mitterrand beleidigt ging davon.
Wenn ihr euch hier bei WDR 2 immer darauf vorbereitet, dass ihr irgendwann Joker sein könnt in irgendeiner Quizsendung, zum Beispiel in einem Geschichtsquiz, dann sagt doch mal, wie heißt dieser berühmte französische General, der hier spricht, und zwar an die deutsche Jugend.
Ich beglückwünsche Sie ferner, junge Deutsche zu sein. Das heißt, Kinder eines großen Volkes, jawohl, eines großen Volkes, das manchmal im Laufe seiner Geschichte große Fehler begangen hat.
Das kann man wohl sagen. Über die großen Fehler schreibt Uli Wickert in seinem Buch Salut les Amis. Und Uli, es steht dir natürlich zu, jetzt bitte schön aufzulösen. Also für den Fall, dass unsere WDR2-Hörer sagen, ich möchte wirklich zum Beispiel bei Steffis nächsten Kneipenquiz lösen können und sagen können, das war natürlich...
Im September 62 Charles de Gaulle.
Ja, General Charles de Gaulle, damals nicht mehr General, sondern Präsident.
Präsident, aber der wurde trotzdem Mon General, das blieb er.
Du hast geschrieben, weil du schon so Ende 30 bist, Uli, hast du geschrieben, dass dein Opa hatte tatsächlich noch Fotos von sich mit der Pickelhaube. Das fand ich total faszinierend, über die ihr euch lustig gemacht habt. Ich glaube, deine Geschwister und du haben gesagt, was ist das denn? Und der hat aber über seine eigene Zeit im Krieg gegen Frankreich geschrieben. Es war mir klar, dass von den ersten Sturmreihen, das waren wir, keiner lebend davonkommen würde, aber das war nicht zu ändern. Also das hat er aufgeschrieben.
Wobei das Interessante ist, also das war im August 14 und er schreibt Tag für Tag, heute sind 5 Leute bei uns gefallen, heute sind 80 Leute bei uns gefallen. Und jetzt kommt der Moment, der Sturm auf Paris. Und er sagt, da hätten wir Paris genommen. Abends um 8 kommt der Befehl, Bajonett aufsetzen, Sturmgepäck fertig machen. Und eine Stunde oder zwei später heißt es, nein, Rückmarsch. Und er sagt, das war das Wunder der Marne, der Franzosen. Wir hätten Paris genommen. Wir vorne alle, wir wären zwar, hätten nicht überlebt, aber das wäre nicht zu ändern gewesen. Uff, das war, ich sterbe fürs Vaterland, war das.
Aber wenn man sagt, aber das war nicht zu ändern, das ist ja aus heutiger Sicht absolut ein unverständliches Opfer. Hast du denn das als jemand, der dann in der Studentenbewegung mit dabei war und sowas, hast du sowas jemals in dir gespürt, so ein Preußenmut? Okay, die Antwort ist schon da. Niemals.
Nein, ich muss dazu sagen, mein Vater, der in den 30er Jahren studiert hat und in Heidelberg dann promoviert hat, da war er, glaube ich, so, das muss 37, 38 gewesen sein. Und jetzt hätte er eingezogen werden sollen. Und dann hat er, weil er sich mit seinem Vater, der eben Militarist war, überhaupt nicht verstand, hat er sich tatsächlich bei einem Arzt ein Attest holen können, dass er einen Herzfehler hatte, den er nicht hatte. Aber damit musste er nicht zur Armee. Und wenn ich 38 zur Armee musste, dann wäre ich auch in den ersten Reihen gewesen, 39.
Es gibt natürlich eigentlich darüber heute keine Frage mehr. Uli Wickert wirft das in seinem Buch Salut les amis auf, dass der ein oder andere französische Schreiber nochmal hingeht und sagt, ja, ihr werdet schon sehen, wenn die Deutschen sich jetzt wieder lösen, dann werden die wieder gefährlich für uns und wir haben schon so viele Kriege gegeneinander geführt. Aber Uli, vor allen Dingen auch durch dein Wirken, dass du aus Frankreich so verständnisvoll berichtet hast, dass du Reden gehalten hast für SPD-Ortsverbände, wo die nicht verstehen wollten, wie das Naturverständnis der Franzosen ist, nämlich viel, viel distanzierter als unseres. Also durch all dieses Wirken, du hast eine eigene Akademie mit aufgebaut, es ist doch nicht anders denkbar, als dass wir Frankreich toll finden, oder?
Es ist für mich gar keine Frage. Und das Interessante ist, dass es grundsätzlich in Frankreich auch der Fall ist. Also Umfragen im Volke sagen immer, unser bester Freund, das sind die Deutschen. Aber ich habe heute noch mit einem guten französischen Freund telefoniert, der zu mir sagte, weißt du, ich finde das spannend in deinem Buch, dass du darauf eingehst, was eigentlich immer verschwiegen wird, dass es in Frankreich Angst vor Deutschland gibt. Und zwar sagt er, weißt du, nicht das Volk hat Angst, sondern in den leitenden Funktionen im Quai d'Orsay, dem französischen Außenamt, in der Wirtschaft, da haben die Angst vor der Stärke Deutschlands.
Könnte ich nach Bordeaux fahren oder nach Nîmes oder nach Uzès und dann könnte ich da noch irgendjemanden treffen, der mir sagt, ja, oh ja, du bist Deutscher, ich habe Angst vor dir? Nee.
Nein, so nicht. Aber es gibt zum Beispiel ein Buch, das ist vor 20 Jahren erschienen, das heißt, wann kommt der nächste Krieg mit den Deutschen? Vor ein paar Jahren hat Jacques Attali, das ist einer, der war der außenpolitische Berater von Mitterrand, der auch der Mentor von Macron zum Beispiel, der hat vor 2 Jahren einen Artikel geschrieben, wenn die Deutschen sich nicht mit den Franzosen jetzt in Europa einigen, dann gibt es wieder den nächsten Krieg. Das ist meines Erachtens völlig absurd. Aber das sind die Leute, bei denen im Kopf irgendeine Angst noch vorhanden sind. Und ich habe in meinem Buch, zitiere ich ja auch einen französischen Abgeordneten, der aus dem Lager von Macron kommt, der einfach sagt, das ist es immer wieder, die Angst vor den Deutschen, die wir haben. Das ist ein Minderwertigkeitsgefühl, das wir haben, während wir aber einen Größenwahn gegenüber den Mittelmeerländern haben. Also das ist manchen Leuten schon bewusst.
Sagt Ulrich Wickert, Les Salut, les Amis, meine Geschichte der deutsch-französischen Beziehung, heißt ein hinreißendes Buch. Wie sieht das eigentlich aus? Ich habe mich davor gescheut, das zu sagen. Mitunter hat das so einen kleinen Memoiren-Anklang oder sitzt du an denen gerade?
Nein, ich werde meine Memoiren nie schreiben. Ich fand es nur sehr interessant, die deutsch-französischen Beziehungen einmal festzuhalten an einer Figur. Und die bin ich, denn ich, am Anfang schreibe ich ja, als ich als 13-Jähriger nach Frankreich komme, war für mich Krieg mit Frankreich etwas völlig Normales. Denn ich komme nach Frankreich in einem Moment 20 Jahre nach dem Weltkrieg. Und wenn ich dann mal gucke, wie wir heute sind und was dazwischen passiert ist, das deutsch-französische Jugendwerk ist gegründet worden, das unglaublich positive Effekt hat für uns. Und so kann man sehen, wie entwickelt sich die deutsch-französische Beziehung, die dann immer weitergeht und auch auf andere Ebenen kommt, wie jetzt.
Das genießen wir. Das genießen wir auch dank Uli Wickert. Uli Wickert hat noch viele andere Vorschläge für uns, die ihr euch auch zusammensuchen könnt. Was beispielsweise gute französische Weine, guten französischen Käse, Frankreich genießen sowieso angeht. Uli, dafür und vor allen Dingen für dieses schöne Buch vielen Dank. Und vielleicht, du kannst ja vielleicht noch eine andere Perspektive finden, um dann doch noch das mit den Memoiren. Also nur so halb. Weil das sind, die Geschichten sind zu schön. Auch wie der Opa die Pickelhaube aufsetzt, dass der immer eine Glatze hatte, damit die da besser draufpasste. Das ist einfach alles viel zu toll. Dankeschön, Uli. Vielen Dank.
Es war mir ein Vergnügen, Jörg.
Das war's für heute. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Mein Name ist Jörg Thaddeus. Euch allen einen wunderschönen Abend und nicht vergessen, Uli Wickert lesen.
Jörg Thaddeus, ein WDR 2 Podcast. Hier ist WDR 2. Es ist 0 Uhr. Die Nachrichten mit David Rühl. Guten Abend. WDR aktuell.
Schon heute lohnt es sich, ein Immobil zu kaufen.
Bundeswirtschaftsminister Habeck hat nochmal Werbung für E-Autos gemacht. Er kündigte auch an, dass er mit der Ampelregierung über neue Fördermöglichkeiten sprechen werde. Habeck hatte mit Vertretern der Automobilindustrie gesprochen. Auch die wollen wissen, wie es mit dem Ausbau der E-Mobilität weitergehen soll. Uwe Jahn, WDR Berlin.
Die meisten Hersteller gewährten Preisnachlässe und im Betrieb der Fahrzeuge lasse sich Geld einsparen. Dabei betonte Habeck, dass das Gespräch für ihn eine alltägliche Konferenz gewesen sei, da er ständig mit den Vertretern der Autowirtschaft in Kontakt stehe. Nach Habecks Worten ist es bei dem digitalen Treffen unter anderem darum gegangen, wie man richtig darauf reagiert, dass China seine E-Auto-Industrie subventioniert und sich somit Wettbewerbsvorteile verschafft. Außerdem ging es um einen weiterhin zügigen Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur.
Im Libanon steigt die Zahl der Opfer durch die Luftangriffe aus Israel. Behörden dort sprechen von 500 Toten und 1200 Verletzten. Die israelische Armee hatte nach eigenen Angaben hunderte Stellungen der Hisbollah-Miliz im Libanon beschossen. Auch von der Hisbollah gab es Angriffe auf Israel. Die Wahlparty der AfD in Brandenburg beschäftigt die Polizei. Mehrere AfD-Mitglieder hatten ein Lied über Abschiebungen gegrölt. Die Polizei prüft, ob das Volksverhetzung war. Bei der Wahlparty in Potsdam waren auch die Spitzenleute der AfD dabei. In Thüringen soll es bald erste Gespräche über eine mögliche Koalition geben, gut 3 Wochen nach der Landtagswahl dort. Die CDU beschloss, mit SPD und BSW über ein Dreierbündnis zu reden. Zur absoluten Mehrheit fehlt den Parteien aber noch eine Stimme, die könnte von der Linken kommen.
WDR aktuell. Aus der Region.
In mehreren Discountern in NRW sind wieder Päckchen mit Kokain aufgetaucht, zum Beispiel in Duisburg, Krefeld und Heinsberg. Insgesamt waren es fast 100 Kilogramm der Droge. Johannes Hoppe für WDR aktuell.
Die Mitarbeitenden der Discounter dürften nicht schlecht gestaunt haben, als sie in den Bananenkartons das weiße Pulver entdeckt hatten. Die 95 Kilogramm Koks haben einen geschätzten Wert von mehr als 7 Millionen Euro auf dem Schwarzmarkt, sagt die Polizei München-Gladbach. Die Drogen sollen aus Südamerika über den belgischen Hafen Antwerpen in die Region.